Nummer. Buch jetzt auf tui.ch oder in deinem TUI-Reisebüro.
Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin Reto Sauter, Chefredakteur von Travel News. Als wir vor knapp 2,5 Jahren angefangen haben mit dem Podcast, haben wir nicht genau gewusst, wo der Weg hingeht. Zuerst haben wir ihn alle 2 Wochen gemacht und dann, nach vielen positiven Feedback, relativ bald auf einen Wochenrhythmus umgestellt. Und jetzt, heute, haben wir einen Meilenstein erreicht mit der 100. Ausgabe vom Travel News Talk. Für die Jubiläumsfolge habe ich mir hohen Besuch ins Podcast-Studio geholt. Er ist der Grand Seigneur der Schweizer Reisebranche, hat lange Zeit als Finanzchef und kurz auch einmal als CEO für Kuoni geschafft und ist später 9 Jahre lang Präsident vom Schweizer Reiseverband gewesen. Herzlich willkommen im Travel News Talk, Max Ekatz.
Danke vielmals.
Max, zählst du auch ab und zu unseren Hörerinnen und Hörern oder ist Podcast nicht so deine Geschichte?
Doch, ich habe schon einige von euren Podcasts gehört. Lese jeden Tag auch eure E-Mail sehr aufmerksam durch, sodass ich weiterhin in Kontakt bin mit der Branche und weiss, was los ist.
Du sprichst es schon an, du bist also immer noch relativ nah bei der Branche, wenn es darum geht, dich auch aufzudatieren, was läuft, was sind die neuesten Entwicklungen?
Absolut, die Branche ist mir sehr ans Herz gewachsen in den 30 Jahren, wo ich jetzt in dieser Branche tätig bin und deshalb verfolge ich das noch mit grosser Aufmerksamkeit.
Best of Switzerland Tours, der Spezialist für Sightseeing-Touren, wo du Miteigentümer gsi bist, haben der Anfang Jahr verkauft. Was hat zu dem Schritt geführt?
Ja, eigentlich sind das Altersgründe gsi. Es ist ja der Hans Lerch und ich, wo die Hauptaktionäre gsi sind von dieser Firma. Der Hans darf noch 5 Jahre mehr zählen als ich. Und wir haben einfach im Sinn von einer frühzeitigen Nachfolgeregelung gedacht, das ist jetzt ein guter Moment, um die Firma zu verkaufen. Wir haben sie 13 Jahre gehabt. Wir haben sie von 2,5 Millionen Umsatz auf 18 Millionen Umsatz können bringen. Und auch die Ertragszahlen sind sehr erfreulich gewesen. Und wir haben gedacht, das ist jetzt ein guter Moment, das in neue Hände zu geben.
Ist gleich ein bisschen Wehmut dabei gewesen oder hat sich das auch ein bisschen abzeichnet, dass du wie auch relativ schnell hast können abschliessen?
Es war sicher Wehmut dabei gewesen. Also auch die Firma war mir sehr wichtig gewesen und vor allem auch die Mitarbeiter dort. Wir hatten ein hervorragendes Management-Team gehabt mit dem Christian Landis als Geschäftsführer und auch bei 100 Freelancer. Und wir haben kurz vor dem, dass das Closing war, haben wir unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ja, es war ein komisches Gefühl, das zu feiern und gleichzeitig zu wissen, dass wir ein paar Tage später das Closing machen von dem Deal.
Du hast auch andere Aufgaben zuletzt nach ein abgegeben, bei der AXA, bei Netzasa. Willst du generell ein bisschen kürzer treten, dass du mehr Zeit hast auch für dich? Oder was waren da Gründe gewesen?
Ja, das sind unterschiedliche Gründe bei diesen 2 Fällen. Bei Netzasa ist es so, dass ich zurückgetreten bin, weil man hat dort einen neuen Hauptaktionär gehabt in einer Refinanzierungsrunde und man hat nicht die Anzahl Verwaltungsräte erhöhen. Der Hauptaktionär, der neue, hat einen Sitz haben. Ich bin der älteste und bin am längsten dabei gewesen. Und wo wir dann in der Runde geschaut haben, wer echt da allenfalls austritt, habe ich gesagt, ja, ich bin bereit, ich trete da zurück. Ich bin immer noch investiert bei Netzasa. Das entwickelt sich ja hervorragend mit immer mehr Firmen, die mit Netzasa arbeiten und immer neue Anwendungen, die entwickelt werden. Bei der AXA ist es so, dass es dort eine Altersbegrenzung gibt und ich durfte im April meinen 70. Geburtstag feiern und das ist leider das Ende einer möglichen Verwaltungsratskarriere bei der AXA und darum bin ich nicht mehr gewählt worden im Anschluss an meinen 70. Geburtstag.
Noch dabei bist du im Verwaltungsrat von Caribbean Tours. Wie viel Zeit nimmt das noch in Anspruch für dich?
Ja, das sind vielleicht 5-10% von meiner Zeit. Ich engagiere mich auch außerhalb der Verwaltungsratssitzungen für Gespräche und auch als Sparringpartner. Wir haben ja gerade unser 25-jähriges Jubiläum auch können feiern mit Caribbean Tours und wir sind 7 Tage in Kuba gewesen und 5 Tage in Mexiko. Und ich kann nur sagen, also mit einem Partner wie Caribbean Tours kann man problemlos nach Kuba reisen, nach Mexiko natürlich auch. Vor allem mit einem privaten Hotel und in einem privaten Restaurant ist eigentlich alles, was das Herz begehrt, immer noch erhältlich. Toller Service, tolle Atmosphäre und wir haben eine sehr gute Zeit gehabt.
Wie siehst du es mittelfristig für Kuba? Eben Energiekrise ist ein Problem. Jetzt haben die Fluggesellschaften direkt Flüge eingestellt. Siehst du eine Chance? Siehst du Hoffnung, eben gerade auch aufgrund von den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast?
Kuba ist in einer ganz schwierigen Situation und vor allem die Menschen dort sind in einer schwierigen Situation. Also die tun mir sehr, sehr leid, so, wie die leben müssen, mit wenig auszukommen. Sehr viel Zeit investieren, um überhaupt Nahrungsmittel überzukommen. Die Energiekrise, die ist unakzeptabel. Aber solange es dort nicht wirklich eine andere Revolution gibt, als es sie mal gegeben hat, wird das wahrscheinlich sehr, sehr schwieriges Pflaster bleiben. Wie gesagt, als Tourist kann man quasi über dem stehen und kann eigentlich eine schöne Zeit geniessen dort. Aber als Einwohner dort ist es sehr, sehr schwer.
Schauen wir 30 Jahre zurück, wo du bei Kuoni in die Reisebranche eingestiegen bist. Was hat dich damals am Tourismus gereizt?
Ja, ich bin, nachdem ich als Kind nicht so viel reisen konnte, dann, als ich dann mal gearbeitet habe und ein paar Batzel verdient habe, bin ich sehr gerne gereist und sehr offen gewesen. Ich bin für das Geschäft sehr, sehr viel gereist. Also mein zweiter Job war bei Jakob Süchar und ich bin dort für verschiedene Länder als Controller zuständig gewesen. Nach ein paar wenigen Monaten hat mich mein Chef für 3 Monate auf eine Kaffeeplantage nach Tansania geschickt, um dort für die Administration zu sorgen. Ich bin 1,5 Jahre in Barcelona gsi als Finanzchef und ich bin ziemlich rumgekommen und das hat mich dazu gebracht, dass die Reisebranche für mich natürlich eine sehr interessante war. Abgesehen von dem, ich hatte so eine Liste von international tätigen Zürcher Unternehmen, da ist von Mövenpick über Swissair zu dieser Zeit Kuoni, Lindt und Sprüngli sind so die Unternehmen gewesen, wo ich gesagt habe, da würde ich mal gerne arbeiten. Einfach sehr nah beim Konsument, weil ich bin eigentlich ein Konsumgütermensch von meiner Karriere her.
Du hast es angetönt, als Kind sechs nicht viel gereist. Was heisst das konkret? Also bist du gar nie ins Ausland gekommen, noch Kind im Jugendalter?
Nein, als Jugendliche, wir haben relativ bescheidene finanzielle Möglichkeiten gehabt und ich habe nie Ferien gehabt mit meinen Geschwistern, nie Ferien gehabt mit meinen Eltern. Ich bin vielleicht mal eine Woche in so ein Ferienlager gegangen, wo organisiert worden ist irgendwie von den Schulen oder so. Aber leider nie können ins Ausland, irgendwie nach Rimini oder so, wo man damals gegangen ist. Ich hole das jetzt sehr intensiv nach.
Hast du damals schon irgendwie dir ein bisschen in den Kopf gesetzt gehabt, irgendwann will ich dann auch mal noch ein bisschen die Welt raus? Oder ist das dann mehr auch über die Berufswelt gekommen, wo du immer mehr da reingekommen bist?
Ist schon eigentlich dann mehr über die Berufswelt gekommen. Ich habe schon die Absicht gehabt, ich will mal ein besseres Leben haben später. Und das hat mir sehr viel intrinsische Motivation gegeben, um eben fleissig zu sein und zu arbeiten. Nebst dem vielen Glück, das ich hatte, ist das sicher auch wichtig gewesen, dass man selber die Motivation hat, um irgendetwas zu erreichen. Und ich darf sagen heute, ja, ich glaube, ich bin zufrieden mit dem, wie es gegangen ist.
Eben 1995 bist du in die Reisebranche gekommen. Was war das für eine Zeit gewesen, damals in der Reisebranche, wenn du jetzt zurückschaust und vielleicht auch ein bisschen mit Hüpfen gleichst?
Ja, das ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Erstens mal bei Kuoni. Kuoni hat sich gerade dort im 95 von den Fesseln gelöst, von dem deutschen Aktionär, der dort eigentlich eine Kapitalmehrheit hatte, aber nicht die Stimmenmehrheit. Die war immer noch bei der Stiftung gewesen. Man hat eine Kapitalrestrukturierung gemacht. Man hat wirklich eine Publikumsgesellschaft gemacht aus Kuoni. Die Aktien sind ja auch mal irgendwie um 20.000 Franken gewesen damals. Wo es noch keine richtige Publikumsgesellschaft war, da hat man Splits gemacht und so weiter. Und also Kuoni ist in eine neue Phase auch als Firma gekommen, also Public Company, mit allem, was da verbunden ist, mit Aktionärspflege und so weiter. Es war aber auch die Zeit gewesen, wo das Internet aufgekommen ist. Also ein Jahr nachdem ich da eintreten bin bei Kuoni, ist Booking.com gegründet worden im 96, Expedia ist gegründet worden im 96. Die Firmen die haben können über unzählige Investorengelder sich freuen. Obwohl sie riesige Verluste gemacht haben, haben sie sehr hohe Bewertungen gehabt und haben das Geld können investieren in die technologische Entwicklung. Und das ist mal ganz ein interessanter Aspekt gewesen von selber Zeit. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele schwierige Zeiten gehabt in Kuoni in Bezug auf Terroranschläge, also wenn ich denke, 97 Luxor, 9-11 im 2001, wo ich selber sehr hautnah erlebt habe. Ich bin am Tag vorher mit dem Hans Lerch in New York gekommen. Wir wollten eigentlich Investoren besuchen. Und ist dann alles ein bisschen anders rausgekommen. Und dann später natürlich auch der Tsunami im 2004. Das sind alles exogene Faktoren, die uns immer wieder dazu gezwungen haben, zum Aktivitäten zu machen in der Firma, die nicht unbedingt uns weitergebracht haben, sondern uns Notfallmassnahmen gewesen sind. So nach 9-11 hat man zum Beispiel müssen beschliessen, dass man die Bahnhofstrasse in der Form, wie man sie früher hatte, aufgibt, die Filiale, wo eigentlich das Kuoni-Haus war, wo die meisten Leute gemeint haben, ich arbeite eigentlich dort und nicht in der Neuenhard. Das sind eben so intensive Phasen gewesen, wo wir haben müssen als Team, als Management-Team sehr eng zusammenarbeiten und schauen, dass es dem Unternehmen weiterhin gut geht.
Was hat das auch so ein bisschen menschlich bedeutet? Ich meine, das bringt ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen Spannungen mit sich. Wenn es ums Krisenmanagement geht, wie geht man damit um? Wie hast du funktioniert in diesem Moment?
Ja, als CFO hat man immer die schwierige Aufgabe, dass man ja auch unpopuläre Entscheidungen muss, zu denen drängen, dass man Kollegen muss irgendwie zu etwas bringen, dass sie ihre Zahlen können besser bringen, also bessere Gewinnzahlen oder weniger Verlust in gewissen Fällen. Und das braucht ein gewisses diplomatisches Können und eine gewisse diplomatische Fähigkeit. Ich glaube, ich habe das gehabt. Ich habe mit meinen Kollegen sehr hart auch können diskutieren, Budgetgespräche haben. Und am Schluss sind wir doch noch ein Glas Wein trinken miteinander. Und in dieser Zeit, in diesen 15 Jahren von Kuoni, sind da sehr grosse, lang anhaltende Freundschaften auch entstanden, die auch heute absolut noch funktionieren und wir uns regelmässig treffen.
Wie schaust du heute jetzt mit ein bisschen Abstand auf die Zeit zurück? Ist trotz allen Rückschlägen, die es gab, allen schwierigen Zeiten, eine schöne Zeit für dich, wo du viel daraus herausziehen konntest?
Es war eine super interessante Zeit beim Kuoni. Das Unternehmen ist ja unheimlich stark gewachsen. Wir haben akquiriert in Indien, wir haben akquiriert in den USA, wir sind in Skandinavien sind wir in den Markt gegangen, wo am Anfang auch nicht so einfach war, weil es gerade vor 9-11 war, wo wir da in den Markt eingestiegen sind. Ich bin jeden Tag liebend gern arbeiten. Ich habe vielleicht etwa zweimal in diesen 15 Jahren schlecht geschlafen. Aber ansonsten ist das Beste gewesen, was mir passieren
konnte. Gibt es rückblickend Sachen, die du heute sagst, auch mit dem Wissen von heute natürlich, das hätten wir anders machen sollen? Weißt du, jetzt gerade auch in Bezug auf die ganze Digitalisierung, du hast vorher Booking und Expedia angesprochen. Gibt es sonst vielleicht Sachen, wo du findest, das sind schon vielleicht auch Fehler gewesen, die wir damals gemacht haben?
Also wenn ich einen grossen strategischen Fehler sehe, dann ist es, dass wir das Mittagessen mit dem damalige Glenn Vogel, der ist heute CEO von Booking.com, damals war er für Corporate Development zuständig. Und ich hatte mit einem anderen Mitglied von der Konzernleitung ein Mittagessen mit ihm. Und das Interesse war eigentlich von der Seite von Booking, mit Kuoni zu fusionieren. Und wir haben damals gefunden, die Bewertung von Booking.com, die ist sehr, sehr hoch. Und das Verhältnis, das das gegeben hat in einer Fusion, hat nicht dem Wert entsprochen, den wir gesehen haben, dass Kuoni eigentlich haben sollte. Das kann man mit dem Benefit of Hindsight kann man dem sagen, ist wahrscheinlich so ein strategischer Fehler gewesen, wo wir vielleicht besser uns anders entschieden hätten. Ob sich dann Booking in dieser Struktur ähnlich entwickelt hat, I don't know, aber es war ein interessantes Gespräch gewesen, auf jeden Fall mit dem Glenn Vogel.
Hat man den Siegeszug vom Internet vielleicht fast ein bisschen unterschätzt damals und einfach gesagt, wir sind so stark, uns führt eigentlich kein Weg vorbei?
Das ist sicher so. Gewisse Leute auch bei uns haben nicht so daran geglaubt, dass das so wichtig wird werden, wie das dann geworden ist. Es ist, wie es ist. Kuoni hat seinen Weg trotzdem gemacht. Wir haben trotzdem erfolgreich können arbeiten. Und dass das Ende nachher so gekommen ist, das ist sehr unschön gewesen. Also ich möchte nur noch sagen, ich sei enttäuscht am 14. Januar 2015, wo es geheissen hat, Kuoni konzentriert sich auf das Kerngeschäft und verkauft das Reisegeschäft. Ich meine, das ist ja ein Joke in itself. Und wo das der Herr Peter Meyer angekündigt hat, bin ich wirklich stocksauer gewesen, weil wir haben das Unternehmen begleitet. Das ist 1906 gegründet worden. Und ich habe immer gesagt, meine Aufgabe ist, das Unternehmen über die Jahre zu begleiten, dass es fähig ist, auch in Zukunft gut zu existieren. Wir hätten es an TUI verkaufen können, wir hätten es an Private Equity Firmen verkaufen in diesen Jahren. Und wir haben immer gesagt, nein, Kroni ist eine stolze Marke, die erfolgreich ist und kann weiter existieren. Und gerade mit diesen zusätzlichen Bereichen, die wir geschaffen haben, VFS zum Beispiel, das Visa-Geschäft, das heute ein 3-4 Milliarden Wertgeschäft ist, hätten wir absolut Gelegenheit gehabt, um Kroni weiterentwickeln und weiter selbstständig zu behalten. Und ich habe das nie verstanden, was da der Verwaltungsrat und das damalige Management im 2015 entschieden hat.
Hat das Herz auch ein bisschen geblutet, dein Kroni-Herz?
Das hat schwer geblutet, absolut. Wie gesagt, ich habe das nicht verstanden und es ist für mich aus gesehen überhaupt nicht notwendig gewesen.
Meeresrauschen, Sonnenstrahlen im Gesicht und Erholung pur. Das tönt nach Sommer. Buch jetzt deine Traumferien und spar bis zu 50% auf tui.ch oder in deinem TUI-Reisebüro.
Schauen wir auf deine Zeit als Verbandspräsident. 2012 bist du Präsident geworden vom Schweizer Reiseverband. Warum hast du gefunden, du willst dort an die Spitze und auch in diesem Bereich Verantwortung übernehmen?
Ja, ehrlich gesagt, das Präsidium vom SRV war eigentlich nicht so auf meiner Liste. Ich bin ja Ende 2010 aus dem operativen Geschäft ausgeschieden und wollte eigentlich verschiedene Verwaltungsratsmandate. Und die hatte ich dann auch gehabt, bei einer Privatbank in Liechtenstein als erstes und dann in anderen Firmen. Dann ist die Anfrage gekommen, ob ich Interesse habe, und habe dann für das SRV-Präsidium, und ich habe dann ein paar Gespräche geführt und habe dann gesehen, dass das eigentlich ganz eine interessante Aufgabe ist, wo eben meine Verbindung und meine Erfahrung im Reisegeschäft auch wieder kann sehr wertvoll sein und ich etwas kann zurückgeben in dieser Branche, die mir ans Herz gewachsen ist. Es ist natürlich dann im Jahr 2020 mit der unsägliche Pandemie so gewesen, dass eigentlich die ganzen 9 Jahre fast von dem geprägt worden sind, was dann dort passiert ist, von 2020 bis ich zurückgetreten bin, dann 2021. In diesen 2 Jahren haben wir in einem Team von André Lüthi, der für Politik zuständig war, von Wedi Kunz als Geschäftsführer und mir, sehr schnell mit allen Behörden in Bern Kontakt gehabt. Wir haben mithilfe eines Ständerat können, Nationalrat, Entschuldigung, haben wir können mit den Bundesräten Kontakt aufnehmen, wo relevant gewesen sind. Wir haben fast alle gesehen bis am Schluss. Und wir haben am Schluss rund 260 Millionen Franken können überkommen für die Branche. Das ist im Verhältnis viel mehr als die Hotellerie oder die Gastronomie überkommen hat. Und das ist auch dank der Mithilfe von ganz vielen aus der Reisebranche, die in den Kantonen gewerbelt sind und auch dort dafür geschaut haben, dass wir zu solchen Entschädigungszahlungen kommen.
Ihr seid ja gerade so in der ersten Phase zum Teil auch aus der Branche heraus ein bisschen kritisiert worden. Da laufe ich zu wenig, man höre zu wenig, was da los ist. Ist die Kritik in dem Fall nicht berechtigt gewesen, aus deiner Sicht?
Es hat, wie immer, wenn man zurückschaut, sicher etwas gegeben, wo man hätte können anders machen in der Kommunikation. Und das hat ja dann die Organisation Mayday übernommen, nämlich die Zoom-Calls. Das ist weder mir noch sonst irgendjemandem im Vorstand in den Sinn gekommen. Wir haben gesagt, jawohl, wir haben unsere Info aus erster Hand, die wir da rausschicken. Wir haben zu wenig berücksichtigt, dass die Leute nicht mehr lesen, sondern nur noch hören oder sehr viele Leute nicht mehr lesen. Und wir haben all die Informationen, ich mag mich noch an den ersten Zoom-Call erinnern, wo der andere Leute eingeladen war. Und so nach 5 Fragen hat er gesagt, ja, aber lesen ihr auch, was wir rausschicken? Mhm. Weil sie haben 5 Fragen gestellt, wo alles bereits in Kommunikationen kommuniziert worden ist, vorgängig vom SRV. Und ja, das ist halt wirklich vielleicht ein Fehler gewesen, dass wir dort nicht die Technik gebraucht haben und die Zoom-Calls gemacht haben. Aber ansonsten muss ich sagen, haben wir eigentlich wirklich sehr, sehr viel gemacht und ich glaube, im Nachhinein ist es dann auch von der Branche wirklich geschätzt worden. Aber ich verstehe es auch, also sehr viele Leute sind natürlich sehr nervös gewesen, sie haben Existenzangst gehabt, man hat nicht gewusst, wie lange geht's noch, was kommt dann und die ganzen Prozesse, die eben selbst in den Kantonen haben müssen, zuerst noch gewisse Gesetzesänderungen gemacht werden, bis man überhaupt die Gelder hat können auszahlen. Das ist alles, wenn man in dieser Situation ist von einem Reisebüro, ist das alles viel zu lang gegangen. Und in dem Sinn, ich habe volles Verständnis gehabt für die Kritik, nicht immer für die Tonalität von der Kritik, aber es so. Am Schluss ist es gut rausgekommen.
Wenn wir heute jetzt Mitte 2025 auf die Schweizer Reisebranche schauen, du jetzt auch mit ein bisschen Abstand, immer noch involviert an gewissen Orten, aber doch auch ein bisschen mit der Aussicht, wie siehst du sie aufgestellt, die Schweizer Reisebranche?
Ja gut, nach der Pandemie hat man ja zwei hervorragende Jahre gehabt, 2023, 2024. Die Leute haben gespart, sie haben nicht reisen, sie haben Velofahrt, sie haben auch Preise gezahlt, die vielleicht ein bisschen höher gewesen sind als in der Vergangenheit, insbesondere auch im Flugbereich. Das sind zwei hervorragende Jahre für die Branche gewesen. Jetzt 2025 normalisiert sich das schon eher ein bisschen und nicht jede Firma hat noch Pluszahlen gegenüber dem 24 aufzuweisen. Man sieht auch, dass die Flugpreise sich wieder ein bisschen normalisieren. Im Mai war es ja -14% gegenüber dem Mai im letzten Jahr. Also dort passiert ein bisschen etwas bei den Hotels, 5 Sterne, 4 Sterne, vielleicht noch ein bisschen weniger, weil dort ist natürlich die globale Nachfrage, wo auch mitspielt, aber aus der Schweiz aus, also die Flugpreise haben sich doch ein bisschen verbessert. Jetzt glaube ich, schwierig in dem Sinn für die Schweizer Reisebranche wird das jetzt nicht das Jahr 2025, weil ich glaube, mit einem vielleicht leicht geringeren Umsatz als letztes Jahr kann man durchaus leben. Ich glaube, die grosse Bombe, die gekommen ist, ist, dass Hotelplan verkauft wird vom Migros. Und das hat sicher dazu geführt, dass gewisse Veränderungen auch schon bereits durch die Reisebüro, wo sie hinsteuern, passiert sind. Und wir werden jetzt sehen, was denn da in Zukunft passiert. Ich persönlich habe da ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu dem ganzen Deal. Ich muss sagen, ich wohne in Rüschlicken. Ich wohne 100 Meter vom Gottlieb-Duttweiler-Institut. Ich wohne 100 Meter vom Park im Grünen. Und im Park im Grünen hat es ein kleines Museum, wo man die ganze Geschichte von der Entstehung von Migros nachvollziehen kann. Und ich war schon öfters dort drin gewesen. Da sieht man auch, wie Hotelplan entstanden ist. Und ich glaube, der Gottlieb Duttweiler hat sich im Grab umgedreht, wo bekannt worden ist, dass das heutige Migros-Management mit teurer Beratung von McKinsey entschieden hat, dass man Hotelplan verkauft, dass man aber Apotheken und Zahnarztpraxen und Fitnesscenter und teure Supermärkte in Deutschland, wo Millionen Verlust macht, behaltet. Aber das Geschäft, das sehr am Herzen war, von Gottlieb Duttweiler, verkauft. Und das, glaube ich, nicht, ist nicht in seinem Sinn gewesen.
Das ist jetzt dicht so ein bisschen auf die Migros, auf die Hotelplan-Geschichte. Wenn du es von der anderen Seite anschaust, die Airtour Group, die jetzt Hotelplan übernehmen will, die Absicht hat, macht das aus deiner Sicht Sinn?
Ja, es ist durchaus eine Möglichkeit für die Airtour Group in der Schweiz, die Nummer 1 Position einzunehmen. Es wird aber sicher auch so sein, dass man nach einem gewissen Zeitchen, wo man dem ein bisschen zuschaut, sagt das ein Jahr oder was immer, wird es Restrukturierungen geben. Auch wenn man heute sagt, ja, es passiert nichts und es wird nichts verändert. Es werden Filialen geschlossen werden, es werden Mitarbeiter entlassen werden, es gibt Kosteneinsparungen, weil sonst rechnet sich der Deal nicht. Oder? Und darum wird das dann vielleicht auch ein bisschen negative Schlagziele geben, wenn dann das mal so ist. Aber das sind halt dann so Nebeneffekte von solchen Corporate Deals, wie da jeweils geplant werden.
Jetzt hat es Ende Mai den Paukenschlag gegeben, dass die Wettbewerbskommission den Deal noch ein bisschen genauer, ein bisschen vertieft anschauen will. Hat dich das überrascht vor dem Hintergrund von all den Bookings etc.? Oder hast du gleich damit gerechnet, rein vom stationären Bereich, dass man das wahrscheinlich wird machen?
Dass man das noch mal ein bisschen genauer anschaut, da habe ich ein gewisses Verständnis. Dass der Deal am Schluss nicht durchkommt, das glaube ich nicht, weil ich glaube, die Definition, die ich einmal annehme, dass der Tour eingereicht hat als Markt, hat sicher all die Internetpartizipanten im Markt eingeschlossen. Und darum glaube ich, die WEKO ist auch eine relativ zahllose Organisation. Ich glaube nicht, dass das verboten wird in der Schweiz.
Max, als ich dich für das Gespräch angefragt habe, bist du gerade in Südkorea unterwegs gewesen. Bist du generell momentan viel auf Reisen oder ist jetzt das mehr Zufall gewesen, dass ich dich gerade dort erreicht habe?
Ja, ich bin sehr viel auf Reisen. Ich, wie gesagt, als vielleicht junger Mensch nicht so viel können reisen und muss jetzt das ein bisschen nachholen, solange ich noch reisen mag. Bin ja recht gut zu Weg, darf ich sagen, mit diesen 70. Aber ich will jetzt einfach hier ein paar Jahre intensiv reisen. Ich bin in Japan und anschließend in Südkorea. Zur Kirschblütenzeit in Japan ist es sehr schön gewesen, allerdings auch ziemlich viele Leute gehabt. Und jawohl, ich reise recht viel, sehr oft pro Jahr in Europa, aber auch zwei, dreimal interkontinental.
Reise ist anders heute als noch vor 30 Jahren. Sind da andere Sachen wichtig oder ist immer noch das Gleiche zentral, wenn du unterwegs bist?
Ja, man gönnt sich natürlich schon ein bisschen mehr. Also vor 30 Jahren habe ich mich vielleicht noch in einen Eco-Stuhl reingedrängt. Das wäre mir heute ein Graus, wenn ich 11 Stunden Eco fliegen müsste. Und darum, ja, ich fliege halt dann Business Class und ich habe sicher auch sehr schöne Hotels. Gut essen ist für mich wichtig. Ich nehme auch vielleicht einen privaten Führer oder ein privates Auto oder ein privates Boot oder so, wenn ich etwas anschaue, damit ich das ein bisschen außerhalb der Menge der Leute, die oft halt an diesen Destinationen ist. Wir kennen das Stichwort Overtourism, dass man sich ein bisschen dort von dem absondern kann.
Gibt es Sachen, die dich auf einer Reise auf die Palme bringen können, die dich nerven, wenn du nicht das überkommst, was du eigentlich, wie du erwartest, oder bist du da immer sehr entspannt?
Nein, es gibt schon. Also, einerseits, wenn ich am Check-in-Schalter muss lang warten, wenn ich bei der Security muss lang warten, wenn es keinen Fast-Track hat, wie zum Beispiel in Osaka, wo wir dann nachher auf Seoul übergeflogen sind, gibt es auch für Business Class keinen Fast-Track. Da regt man sich dann schon auf, wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dort muss anstehen oder die Passkontrolle sich irgendwo in die Länge zieht, weil das nicht gut organisiert ist. Das, so Sachen regen mich eigentlich am meisten auf. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr ein friedlicher und geruhsamer Mensch.
Max, auch in unserer Jubiläumsfolge fange ich am Schluss, und wir sind leider schon am Schluss, 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. Die schönste Reise, die ich je gemacht habe, ist?
Das war für mich nach Myanmar gewesen. Das war allerdings noch zu einer besonderen Zeit gewesen, wo man das Telefon hat müssen abgeben musste, wenn man angekommen ist in Rangoon. Und zuerst wieder rübergekommen hat, wo man gegangen ist. Und heute kann man das wunderbare Land leider nicht besuchen.
Ich bin froh, in der Reisebranche nicht mehr voll in der Verantwortung zu stehen, weil?
Das bin ich eigentlich nicht froh, nein.
würdest du es immer noch machen?
Ja, das würde ich durchaus immer noch machen, nein.
Und meine nächste Reise geht auf?
Also meine nächste Reise, so im näheren Bereich, die geht auf Süditalien. Und im September und dann im Oktober, Ende Oktober, geht es nach Indien.
Sehr schön. Ja. Max Eckhatz, danke vielmals, dass du Zeit genommen hast für Travel News. Ich wünsche dir nur das Beste für alles, was noch kommt.
Danke, Reto.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören, danke für eure Treue und danke für die vielen Rückmeldungen, die wir immer wieder rüberkommen. Und es geht nahtlos weiter, die Folge Nummer 101 gibt es heute in einer Woche. Ciao miteinander.